Derby 1745.
Die Armee der Jakobiten kehrt um. Das war der Anfang vom Ende. Der Grund für die Kehrtwende: im Norden war das Regiment der Royal Écossois gelandet. Mit denen wollten sich die Jakobiten zunächst vereinen, um dann gestärkt weiterzukämpfen. Aber wer zur Hölle waren diese Royal Écossois überhaupt? Welche Rolle spielten sie beim Aufstand und was passierte danach mit ihnen? Bleibt dran für die Geschichte einer schottischen Fremdenlegion in Frankreich. Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute die Royal Écossois, schottische Kämpfer für Frankreich. Aloha, hui, dunje, Kämmerer Haarschiff. Heute verlassen wir Schottland einmal. Aber nicht die Schotten, keine Sorge. Es geht gar nicht weit weg. Also nicht in die Kolonien, das ist eine spätere Zeit. Nein, die Reise führt nach Frankreich, quasi einen Hupfer über den Ärmelkanal. Mit Frankreich verband Schottland ja die Old Alliance, das alte Bündnis. Und das kam wieder ins Spiel, als 1688 der Stuart-König James II. Vom englischen Parlament aus seinem eigenen Land geschmissen wurde. Louis XIV., der Sonnenkönig, nahm den Flüchtling bei sich in Frankreich auf. Auch, weil Frankreich damit eine neue Karte im Mächtepoker in Europa auf die Hand bekam. James und seine Nachfahren errichteten im Exil einen eigenen Hofstaat. Viele Schotten und auch Iren kamen darum im 17. und 18. Jahrhundert nach Frankreich. Doch warum gingen sie dort zum französischen Militär? Soldaten im 18. Jahrhundert. Was macht ein junger Bauernsohn, der vielleicht noch zwei ältere Brüder hat? Erben wird er vermutlich nichts. Und in den Handel oder das Handwerk wird er nicht einsteigen können. Es gab aber ein Handwerk, das fast immer boomte, in dem auch immer wieder ein Platz frei wurde: die Armee. Viele junge Männer sahen daher ihre Zukunft als Söldner. Dabei musste das nicht die eigene Armee sein. Denn im 17. und 18. Jahrhundert gab es noch keinen Nationalstolz, keine Idee, seine Nation solidarisch zu verteidigen. Das bildete sich erst Ende des 18. Jahrhunderts mit der Französischen Revolution und der amerikanischen Unabhängigkeit. Stattdessen fühlte man Loyalität zu einer bestimmten Person, dem König oder aber viel näher dem Hauptmann der eigenen Einheit. Das Militär war fast eine Art Ersatzfamilie, mit vielen Brüdern und einem Patriarchen an der Spitze. Also für viele junge Menschen war es interessant, Söldner zu sein. Sie hatten ein Einkommen und sahen fremde Länder. Aus Sicht des Gastlandes ergaben fremde Söldner ebenfalls einen großen Sinn. Ein französischer General meinte einmal: ein Söldner wäre gleich drei Männer wert. Einer mehr für Frankreich, einer weniger für den Feind und ein Franzose mehr, der Steuern zahlen kann. So kam es, dass sich schon seit Jahrzehnten Schotten in den Armeen auf dem Festland ihr Geld verdienten. All das war normal und nicht verwerflich. Heute ist Söldner ja eher etwas abfälliger gemeint. Doch war es leichter, sich in ein Regiment zu begeben, in dem man sich untereinander verstand und vor allem die Befehle auch ausführen konnte. Oft war das unter Anführern, die ebenfalls aus der eigenen Heimat stammten. Darum ballten sich Soldaten gleicher Herkunft im Ausland oft in bestimmten Regimentern. Für viele Schotten waren das zunächst die irischen Einheiten. Denn dort fanden sie Gälisch genauso wie Englisch vor. Aber wann entstanden diese irischen Einheiten denn dann wieder? Die irischen Brigaden. König James II. War ja auch König von Schottland und Irland, als er aus England verjagt worden war. James versuchte daher 1689 zunächst in Irland wieder Fuß zu fassen. Es gab dort Kämpfe, aber der Stuart verlor auch hier. Als er wieder floh, verließen mit ihm auch viele Iren das Land Richtung Frankreich. 1691 ging sogar eine ganze irische Jakobitenarmee ins Exil. Das wurde dort bekannt als The Flight of the Wild Geese, der Flug der Wildgänse. Diese Soldaten bildeten die ersten Einheiten in Frankreich. Im Jahr 1737 waren 5 von 120 Infanterieregimentern irisch. Es gab sogar ein irisches Kavallerieregiment. Es hatte übrigens auch einen ganz legalen Grund, warum viele Highlander und Iren nach Frankreich und Spanien in den Dienst gingen. In die britische Armee durften nur noch Protestanten. Katholiken waren per Gesetz ausgeschlossen. Spanien und Frankreich waren dagegen katholisch. Die irischen Brigaden wurden später im Krieg auch eingesetzt. Zum Beispiel bei der Schlacht von Fontenoy im Mai 1745. Dort kämpfte George II. Gegen die Franzosen. Deren König war mittlerweile Louis XV. Als er sah, wie gut sich die katholischen Iren und Schotten schlugen, soll König George II. Gesagt haben: "Cursed be the laws that deprive me of such subjects." Verflucht seien die Gesetze, die mir diese Untertanen vorenthalten. Die Exileinheiten aus dem mittlerweile vereinten Königreich waren diszipliniert, tapfer und gewieft. Und gerade rechtzeitig für den großen Aufstand der Jakobiten kam dann ein neues schottisches Regiment hinzu. Le Regiment Royal Écossais. Die schottischen Regimenter. Es ging ganz schnell. Im Dezember 1743 erließ der König eine Verordnung, dass ein königlich schottisches Regiment zu bilden sei. Im März 1744 erklärte Frankreich England mal wieder den Krieg. Und im August wurde das königlich schottische Regiment ausgehoben. Wohlgemerkt, königlich meinte Louis, nicht James oder gar George. Ein Regiment braucht einen Oberst oder Frankreich Colonel. Hier setzte man Lord John Drummond ein. Er war der Enkel des Earl of Perth, der seinerzeit James II. Ins Exil gefolgt war. Johns Bruder, James Drummond, führte den Titel Duke of Perth und lebte da auch noch in Schottland. John war im Exil geboren, in Schottland erzogen und in Frankreich militärisch ausgebildet worden. Er verdiente sich seine Sporen in diversen irischen Brigaden als Hauptmann oder französisch Capitain. Mit dieser Erfahrung im Gepäck durfte er das neue Regiment nun übernehmen. Weitere seiner Verwandten besetzten ebenfalls Posten innerhalb der Royal Écossais. Die Hauptmänner auf seiner Liste hörten sich an wie eine schottische Reise mit französischem Zungenschlag. MacDonald de Glengarry, Gordon de Harris, MacDonald de Clanronald, Cameron de Lochiel. Kurz, auf seiner Liste standen viele Exilschotten und viele Highlander. Und wie muss man sich jetzt den gemeinen Soldaten des Regiments vorstellen? Ich meine, von dem berühmten Gemälde bei der Schlacht von Culloden wissen wir ja, das waren alles ungepflegte Wilde mit Kilts und nichts darunter. Natürlich nicht. Die Soldaten waren nicht nur diszipliniert und trainiert, sie trugen auch eine eigene Uniform. Und die wird folgendermaßen beschrieben. Während die französischen Regimenter weiße Uniformen trugen, die endloses Reinigen erforderten, trugen zwei der schottischen Regimenter dunkelblaue Mäntel. Die Royal Écossais hatten Westen und Besätze in Schottisch-Rot, weiße Kniehosen, Taschen mit drei weißen Knöpfen, 12 weiß besetzte Knopflöcher an jeder Seite des Mantels und der Weste sowie ein Hut mit silberner Spitze. Man bemerke, keine Kilts. Natürlich gab es auch eine Regimentsfahne. Als Untergrund die schottische Flagge mit dem weißen Andreaskreuz auf blauem Grund. Darüber eine riesige Distelpflanze, darüber die Schrift Nemo me impune lacessit. In der Mitte und in den Ecken jede Menge goldene Bourbonenlilien. Schließlich war man ja ein französisches Regiment. So, nun haben die Franzosen also ein schottisches Regiment ausgestattet, gerade rechtzeitig zu dem, was wir heute König Georgs Krieg nennen. Im Sommer 1745 startete dann auch der Jakobitenaufstand. Einsatz in Schottland. Charles Edward Stuart hatte zunächst einen riesigen Erfolg. Doch er brauchte ständig mehr Geld und vor allen Dingen mehr Soldaten. Während die Jakobiten durch England marschierten, machten sich die Royal Écossais und 50 irische Pikeniere per Schiff auf den Weg. Ich muss sagen, ich bin etwas verwirrt, denn ich habe 3 unterschiedliche Quellen und 3 unterschiedliche Daten, wann genau Drummond nun in Schottland ankam. Lasst uns mal sagen, Anfang Dezember war er in jedem Fall da. Und die Nachricht seiner Ankunft erreichte bis zum 5. Dezember die Truppen in England. Drummond versprach noch weitere Hilfe der Franzosen hinter sich und er wollte nicht nach England nachkommen. Der Kriegsrat in Derby beschloss daraufhin, sich mit dieser Verstärkung zu vereinen und eben nicht nach London zu marschieren. Gesagt, getan. Man stelle sich die Enttäuschung vor, als Charles Edward statt einer erhofften Armee von Tausenden gerade einmal 800 Mann vorfand. Und die waren zwar trainiert, aber zum Beispiel nicht an die rauen Wege der Highlands gewöhnt, also jedenfalls nicht die Iren, die mit dabei waren. John Drummond hatte mit seinen Übertreibungen und Forderungen einen großen Anteil daran, dass das Unternehmen 1745-46 schieflaufen würde. Dennoch bewährte sich seine Truppe zunächst in Falkirk. Drummond zeigte hier zumindest seine Tapferkeit. Er war mitten im Kampfgeschehen und fing sich auch eine Kugel im Arm ein. Doch taktisch und strategisch war er bei den Kollegen doch eher umstritten. Die Jakobiten zogen sich in der Folge immer weiter zurück. Im März sicherten die Royal Ecossois die Speyside so lange, bis Cumberland dort anmarschierte. Und schließlich kam Culloden. Hier waren die Royal Ecossois in Reserve hinter der ersten Linie. Viele von ihnen gingen nach der verlorenen Schlacht direkt in Gefangenschaft, andere deckten noch den Rückzug der restlichen Armee nach Ruthven. Dort ergaben sie sich schließlich ebenfalls. Nach dem Jakobitenaufstand. Das war aber nicht das Ende des Regiments. Die Schotten der Royal Ecossois hatten nämlich das Glück, dass sie als fremde Armee betrachtet wurden. Sie wurden somit nicht als Verräter hingerichtet, sondern durften nach einiger Zeit sogar wieder zurück nach Frankreich. John Drummond befand sich dort schon, denn er war nach der Schlacht auf einem französischen Schiff entkommen, so wie einige andere Jakobitenführer. John Drummond war auch der Erste, der dem französischen Hof überhaupt von Culloden berichten konnte. Zwar waren die Jakobiten am Ende, doch die Franzosen befanden sich immer noch im Krieg. Und so wurden nicht nur die Royal Ecossois neu aufgestellt, sondern ein weiteres Regiment ausgehoben, Le Regiment d'Ogilvy. Ogilvy war ein schottischer Jakobit, der schon im Aufstand Soldaten unter sich geführt hatte. Zurück in Frankreich bekam er dann ein eigenes Regiment. Auch Donald Cameron of Lochiel bekam einen Auftrag für ein eigenes Regiment. Seines war Le Regiment d'Albany. Doch als der Prinz Charles Edward Stuart in Frankreich in Ungnade fiel, wurde dieses ein Jahr später prompt wieder aufgelöst. John Drummond starb schließlich im Krieg in den Niederlanden im September 1747. Es folgte ihm darauf Louis Drummond auf seinem Posten und 1757 Lord Elcho, ein Veteran von 1745. Die Royal Ecossois und Ogilvy wurden erneut eingesetzt im Siebenjährigen Krieg. Doch als der vorbei war, hatte auch die Stunde der schottischen Regimenter geschlagen. 1762 wurden sie eingegliedert in die reguläre französische Armee. Das war das Ende der schottischen Fremdenlegionen. Doch schottische Nachfahren der Jakobiten spielten weiter eine große Rolle in der Armee. Einer wurde sogar Reichsmarschall unter Napoleon. Sein Name lautete Etienne Macdonald. Er war der Nachfahre eines Begleiters des Prinzen auf dessen Flucht, Neil MacEachin, ein Clanranald. Aber das ist vielleicht einmal eine Erzählung für einen anderen Beitrag. Also ich fand diese Geschichte jedenfalls sehr interessant. Und ihr? Ist euch das zu abgefahren? Soll ich lieber strikt in Schottland bleiben? Lasst es mich einfach wissen. Ach, und wenn ihr meine Kriegskasse ein wenig füllen wollt, dann unterstützt mich doch bitte bei PayPal oder Steady. Links in der Beschreibung. Bis dahin sage ich Ciri Andrasse Ages. Euch war.